Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir wieder gemeinsam in die Woche starten. Du weißt, ich darf im Laufe des Jahres einige Vorträge halten. Die meisten, 99% davon, sind nicht öffentlich und weil sie in Strategieklausuren bei internen Veranstaltungen stattfinden. Dieses Jahr gab es aber einen öffentlichen Vortrag, nämlich am Resonanztag. Der Resonanztag in Kassel war ein Event, was Sören Flimm organisiert hat. Sören Flimm beschäftigt sich intensiv mit Resonanz. Und falls du diesen Podcast schon länger hörst, kennst du vielleicht Sören Flimm auch aus diesem Podcast, weil wir auch schon mal eine Folge über Resonanz aufgenommen haben. Die verlinke ich unten mal in den Shownotes. Dann kannst du, wenn du sie noch nicht kennst, auch da mal reinhören. Spannend zu hören. Und gleichzeitig nehme ich dich heute mit, kennst du genau diesen Vortrag. Von dem her freue dich auf einen inspirierenden Vortrag, den ich in Kassel gehalten habe, wo es darum geht, wie können wir eigentlich Unternehmen so ausrichten, dass sie begeistern. Von dem her viel Spaß bei meinem Vortrag in Kassel.
Den nächsten Redner habe ich persönlich kennenlernen dürfen. Ich glaube, irgendwann war das 2018. In Eppstein, in der ehemaligen Sparkasse. Ich habe einen Vortrag gehalten, ich weiß noch, er saß erste Reihe und kam danach direkt auf mich zu und hat mich so sympathisch angesprochen. Und ich habe mich an diese Begegnung erinnert und ich sage Ihnen wann. Wenn man sich 2019 als Redner selbstständig macht, wird man 2020 vor ein paar Themen gestellt. Und da habe ich mich an diesen Menschen erinnert und habe gedacht, ich brauche jetzt jemanden, der mit mir mal draufschaut und mal Sparring macht und das weiter denkt. Und da erinnere ich mich gern zurück, lieber Jürgen, an diese Zeit, an die vielen tollen Begegnungen. Dr. Jürgen Weimann ist Managementberater und Inhaber des Lehrstuhls für Digital Business Strategy an der DBU in Berlin. Sein Credo ist, jeder Einzelne ist von Bedeutung. Jürgen Weimann beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Frage, wie entsteht Begeisterung bei Mitarbeitenden und Kunden? Er ist Autor des Buches Zukunft kompakt und betreibt den erfolgreichen Podcast Everyone Counts. Er wurde für sein Wirken mehrfach ausgezeichnet vom Manager-Magazin und der Wirtschaftswoche. Und er wird heute dazu sprechen, welche Art von Unternehmenskultur Menschen in Resonanz bringt. Ein Riesenapplaus, Jürgen Weimann.
Danke, Mann. Ja, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen gemeinsam mal auf das spannende Thema Unternehmenskultur zu schauen. Wir haben ja jetzt gerade von Sören so viele wunderbare Impulse bekommen zum Thema Resonanz. Und ich möchte mit Ihnen heute mal in die Organisation gucken, in Unternehmen, wo es ja genau um das geht. Resonanz natürlich nach draußen mit Kundinnen und Kunden, aber eben auch um die Resonanz im Innen. Ich sage immer gerne, es braucht erstmal ein starkes Innen, um überhaupt auf der Kundenseite wirklich begeistern zu können. Wir alle merken ja wirklich bei unserem Gegenüber, wenn wir ihnen in die Augen schauen, ob das ein Mensch von Herzen macht, ob der Freude dabei vielleicht sogar empfindet, bei dem Beruf, den er hat, wenn es wirklich kein Job ist, sondern wirklich Beruf, also Berufung, oder ob man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie haben wir eigentlich in Deutschland keine Zwangsarbeit, aber es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, wie ich hier behandelt werde. Und genau da möchte ich mal mit Ihnen drauf gucken, was löst eigentlich diese Unternehmenskultur aus? Und ich habe Ihnen auch noch 5 Punkte am Schluss mitgebracht, wo Sie mal vielleicht in Ihrem Unternehmen hingucken können, wenn Sie sich mit dem Thema Kultur beschäftigen wollen. Wer ist denn alles Teil eines Unternehmens? Mal kurz ins Publikum. Ja, also alle sind, und die anderen sind selber Unternehmensinhaber oder Selbstständige, richtig? Gut. Also, wenn wir mal drauf gucken, was bedeutet eigentlich Unternehmenskultur, dann hat sich eins sehr, sehr stark verändert. Ich mache sehr viel im Bankenbereich und Banken lieben Prozesse, aber nicht nur Banken, sondern viele, viele andere Unternehmen auch. Und Wir kamen aus einer Zeit, wo man sehr, sehr stark darauf geachtet hat, wie sind eigentlich Prozesse gestaltet, wie kann man sie noch besser gestalten, wie kann man die Prozesse vielleicht auch automatisieren. Das nimmt jetzt wieder Fahrt auf, sich vor allen Dingen mit der Automatisierung zu beschäftigen. Und dann kam so die Zeit, wo viele Unternehmen ihre Strategien geschrieben haben, jetzt müssen wir uns um die Kunden kümmern. Jetzt ist der Kunde steht im Mittelpunkt. Böse Stimmen sagen immer, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht, steht er eigentlich im Weg. Aber gemeint war immer sozusagen dieser Fokus auf den Kunden, zu sagen, ja, wir müssen jetzt Kunden zufrieden machen, begeistern. Und was so ein bisschen dabei manchmal in die Vergessenheit geraten ist, ist die Frage, die Menschen, die bei uns sind, wie behandeln wir eigentlich die? Und das ist das, liebe Anwesende, meine Damen und Herren, was mich besonders freut, dass wir jetzt und auch kommen so ein Stück weit durch einen immer anspruchsvoller werdenden Arbeitsmarkt, wo eben sich nicht mehr Menschen bei Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen bei den Menschen, eben hin zu sagen, wir brauchen eigentlich beides. Wir müssen auf die Mitarbeitenden gucken, was können wir eigentlich tun, dass die Menschen mit leuchtenden Augen im Unternehmen sind und auf der anderen Seite dann eben auch Kundinnen und Kunden mit begeistern. Und wenn wir uns mal anschauen, was würden Sie sagen, gibt es überhaupt eine Unternehmenskultur? Gibt es sowas wie eine Unternehmenskultur? Was würden Sie sagen? Ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Ja. Ich würde sagen, die Unternehmenskultur gibt es gar nicht. Sondern es gibt bestimmte Subkulturen. Weil wenn wir ein größeres Unternehmen uns angucken, dann ist es ja eine Ansammlung, wir nennen das dann Abteilungen, Bereiche, Ressorts, je nachdem wie groß oder klein es ist, Teams von Menschen, die miteinander hoffentlich, so wie das Sören wunderbar ausgeführt hat, in Resonanz stehen als Team, noch besser, auch in Resonanz mit dem, was das Unternehmen macht. Wir können nicht sagen, es gibt die eine Unternehmenskultur, sondern es ist eine Ansammlung von Subkulturen, die wir im Unternehmen haben und die haben Überlappungen. Und das ist dann so der Punkt, wo wir dann glauben, das könnte die Unternehmenskultur sein. Aber die einzige Unternehmenskultur, auch wenn das oftmals so dargestellt wird, gibt es nicht, sondern wir haben verschiedene Subkulturen, die in Teams stattfinden, von Menschen geprägt werden. Und wenn wir uns mal überlegen, was würden Sie sagen, was prägt denn eigentlich diese Kulturen, diese Subkulturen? Was hat denn da Einfluss darauf? Jemand eine Idee? Das Arbeitsumfeld, genau. Was noch? Die Werte des Unternehmers, genau. Die hoffentlich nicht nur auf Tassen stehen, sondern spürbar sind. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn man rausfinden will, was Unternehmen nicht so gut können, muss man immer darauf gucken, was ist irgendwo ausgehängt oder was steht auf den Tassen. Dann hat man meistens schon mal so eine Idee, was so vielleicht so eine Suchrichtung sein könnte, wenn dann Innovation draufsteht oder Transparenz etc. Aber Werte sind total wichtig, ganz, ganz zentraler Punkt. Also wir sehen verschiedene... Drew? Die Menschen selbst. Ja, die Menschen selbst, genau. Die Menschen selbst. Jeder... Und das kennen Sie auch, da muss ich immer an eine Veranstaltung denken, im letzten Jahr, wo ein Vertriebsteam einen Award bekommen hatte während der Veranstaltung, wo ich einen Vortrag hielt. Und dann war ich natürlich neugierig und sagte, was habt denn ihr eigentlich anders gemacht als die anderen? Was glaubt ihr denn? Und dann sagen die, ja, ganz einfach, wir haben gegenüber eine Versicherungsabteilung und da arbeiten 5 Versicherungsspezialisten und die machen nichts anderes, als den ganzen Tag Kunden anzurufen. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie... Ah, heute ist ein schlechter Tag, um Kunden anzurufen, dann höre ich die da drüben und denke mir, das geht nicht, weil ich muss Kunden anrufen, weil die haben schon wieder 5 angerufen und ich komme gar nicht hinterher. Eben, also man entzündet sich gegenseitig. Das ist, die Menschen machen einen Rahmen aus. Wenn wir heute anschauen, Unternehmen sprechen sehr viel von Eigenverantwortung. Also wir wünschen uns Menschen, die eigenverantwortlich und natürlich im Sinne des Kunden am besten handeln. Und dann ist ja die Frage, wie können wir das eigentlich erzeugen? Und es gibt in Wahrheit so 2 Blickrichtungen, wie wir auf Unternehmen gucken können. Die einen sind sehr personenzentriert, die sagen, wir müssen einfach die richtigen Menschen einstellen, dann läuft's. Also Faktor ist immer der einzelne Mensch. Und wenn es nicht klappt, wenn die Vertriebsperformance nicht passt, brauchen wir halt neue Vertriebler oder wir brauchen neue Führungskräfte. Also es ist immer irgendetwas, was am Menschen, also der personenzentrierte Ansatz, schraubt immer an den Menschen rum. Manchmal fast wie eine Therapie. Also es gibt ja auch da wirklich Ausläufer, wo man sagen muss, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Therapieauftrag des Unternehmens oder ist es noch wirklich in den Teil, der vielleicht privat ist, aber sehr stark personenzentriert. Und der andere Blickwinkel ist zu sagen, wie müssen wir eigentlich das Unternehmen bauen, dass am Ende das rauskommt, was wir haben wollen. Wenn wir sagen, wir möchten, im Idealfall haben Sie ein Kundenproblem, was Sie lösen wollen, das ist immer der Punkt 1, davon geht alles aus. Wenn Sie kein Kundenproblem lösen können oder zu lösen haben, dann wird es schwierig mit dem Unternehmer da sein. Das merken wir gerade bei verschiedenen Geschäftsmodellen, wo das Kundenproblem scheinbar irgendwie aus dem Fokus geraten ist. Also wir brauchen jemanden, der dafür bereit ist, für diese Lösung, gerade was eine Dienstleistung ist oder ein Produkt ist, Geld zu bezahlen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns überlegen, wie müssen wir eigentlich ein Unternehmen bauen. Ich habe das mal in diesem Schaubild mitgebracht, sozusagen auf der rechten Seite, welche Strukturen, Abläufe, Prozesse möchten wir eigentlich dem Unternehmen geben? Und die Menschen spielen natürlich eine Rolle. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt gerade mit leuchtenden Augen in die Arbeit gefahren bin am Montag und total mich freue auf mein Team, auf das, was zu tun ist, oder ob ich vielleicht gerade eher traurig bin oder mir überlege, ist das noch das Richtige, wenn ich bei den Statistiken, die Sören gerade gesagt hat, vielleicht eher emotional auf der Seite bin, ich bin gerade auf der Suche. Wir werden ja heute auch nochmal ganz spannende, deswegen vertiefe ich es nicht, Vorträge zum Thema Emotionen im Unternehmen auch hören. Aber wir haben es immer mit Wechselwirkungen zu tun. Der Rahmen auf der rechten Seite löst was bei den Menschen aus. Ich mache ein Beispiel. Wenn das Top-Management sagt, wir möchten ein innovatives, digitales Unternehmen sein und der Mitarbeiter findet sich an einem Arbeitsplatz wieder, der nicht mal eine Webcam hat oder nicht die Möglichkeit, irgendwie an einem virtuellen Meeting teilzunehmen, dann befindet sich der Mensch permanent in einem Dilemma. Er hört auf der einen Seite, wir wollen digital innovativ sein, hier steht zwar keine Schreibmaschine mehr, aber in ein digitales Meeting kann ich auch nicht gehen. Und dann stellt sich ja die Frage, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Oder das Thema Eigenverantwortung, das ist in vielen, vielen Unternehmen momentan so ein ganz großes Management-Buzzword. Die Menschen müssen mehr Kompetenzen haben, müssen mehr tun, sehr eigenverantwortlich. Behandle dein Unternehmen so, wie wenn es dein eigenes wäre. Die Frage ist, kann ich das überhaupt? Kann ich, wenn ich sage, ein Top-Kunde unseres Unternehmens, den möchte ich hier in Kassel zum Italiener einladen, kann ich das überhaupt? Darf ich das? Und bekomme ich meine Kohle da wieder? Oder muss ich dann irgendwie 5 Formulare ausfüllen, 3 Hierarchieebenen erzählen, warum ich mit genau diesem Kunden essen gegangen bin, um dann irgendwie meine 120 Euro wieder zu bekommen? Also wir müssen gucken, wie müssen wir auf der einen Seite Abläufe und Strukturen bauen, damit das Verhalten rauskommt, was wir haben wollen. Ich sage immer, die Suchfrage, die ich hier mitgebracht habe, das ist meine Lieblingsfrage. Und ich würde mich so freuen, wenn Sie das mal in Ihrem eigenen Unternehmen reflektieren, ist die Frage, die Sie hier rechts sehen, wo behandeln wir eigentlich Menschen wie kleine Kinder? Wir haben es ja mit Erwachsenen zu tun. Und manchmal sind Reporting-Systeme, Steuerungssysteme so aufgebaut, dass man sich die Frage stellt, sind die Leute eigentlich mündig oder haben wir lauter Menschen eingestellt, denen wir eigentlich nicht vertrauen, dass sie das irgendwie könnten? Also wir dürfen aus beiden Richtungen denken. Wir müssen gucken, was lösen denn unsere Prozesse, Abläufe aus für ein Verhalten? Wenn wir das Verhalten können wir beobachten, können wir sehen. Und wenn wir ein anderes Verhalten uns wünschen, dann müssen wir uns überlegen, was müssen wir eigentlich tun? Und das ist wenig Prosa zu sagen, wir wollen jetzt vertrauensvolle Führung, dann brauchen wir eine Mindset-Schulung für unsere Führungskräfte. Das kann man machen, aber wenn man an den Strukturen und wenn ich als Führungskraft nicht erlebe, dass mir überhaupt vertraut wird von der nächsthöheren Hierarchieebene, dann wird die Schulung, egal mit welchen unfassbar guten Coaches oder Trainern man die macht, einfach verpuffen. Oder im Vertrieb ebenso. Wir müssen immer gucken, wie können wir das Unternehmen aus beiden Richtungen denken. Wir wollen das Unternehmen so strukturieren, dass am Ende das rauskommt an Verhalten, was wir haben wollen. Das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut, dass wir mal, wenn wir in die Unternehmenskultur reinschauen können, wo entsteht eigentlich Unternehmenskultur? Und da sehen Sie hier hinter mir verschiedene Dimensionen, aus denen ich ein paar rausgreifen möchte. Natürlich, ein ganz zentraler Punkt von Kultur ist Rituale. Welches Ritual prägt eigentlich das Verhalten von einzelnen Menschen? Da gibt es Rituale wie zum Beispiel Betriebsversammlungen oder All-Hands-Meetings oder Teamsitzungen, wo die Führungskraft mit dem Team zusammen ist. Aber auch zentrale große Veranstaltungen, beispielsweise Jahresauftaktveranstaltungen zum Beginn des Jahres. Und all diese Formate senden ja Signale. Wir sind ja, das ist das Schöne an uns Menschen, wir sind ja so sensible, feine Wesen, dass wir die Kleinigkeiten und die Subbotschaften der Kleinigkeiten ja auch merken. Ich bin in einem wunderschönen Hotel untergebracht, hier in Kassel, dank Sören. Und das Erste, was ich gesehen habe, als ich meinen Kleiderschrank aufgemacht habe, sind Kleiderbügel, die man nicht rausnehmen kann. Kennst du das? So Kleiderbügel, die so in diesem Schrank mit irgendeinem komischen Ding, mit so einer Öse drin sind, damit sozusagen sie in diesem Schrank bleiben. Was ist denn die Subbotschaft dieser Kleiderbügel? Genau, Diebe sind unsere Kunden. Und du bist auch einer. Und das ist ja so interessant und deswegen sind Rituale so wichtig, wo wir ja schon alleine, wo ist denn der Ort? Ich darf viel mit Management-Teams arbeiten und ich sage immer, wenn ihr euch für eine Neuaufstellung eurer Strategie irgendwo trefft, dann trefft euch doch nicht bitte an dem Ort, wo ihr euch schon die letzten 10 Jahre getroffen habt. Am besten noch mit der Agenda der letzten 10 Jahre, wo ihr nur das Datum ändert. Sondern ihr braucht dann mal andere Orte, die auch was anderes auslösen. Wie wir sehen, so diese Neudenkerei mit hohen Decken, anderer Bestuhlung, schöne Umgebung, löst ja was aus in uns. Wenn wir uns jetzt in einer Kirche treffen würden, dann wäre die Atmosphäre eine andere. Was nicht heißt, dass es gut oder schlecht ist. Aber die Frage ist, wir müssen uns überlegen, was senden auch Räume für Signale an uns als Menschen. Wir können das eben wahrnehmen und damit Sie es besser merken können, habe ich die Kleiderbügelgeschichte erzählt, die ich gestern erlebt habe, weil das finde ich immer sehr interessant. Was ist sozusagen der Subtext dessen, was wir wahrnehmen? Also Rituale spielen eine große Rolle. Da passiert natürlich etwas, was ich wahrnehmen kann an Kleinigkeiten. Folienweiterklicker zum Beispiel. Wenn wir ein digitales, innovatives Unternehmen sein wollen und dann kommt der CEO oder die CEO und hat 3 Leute, die helfen, eine PowerPoint-Präsentation zu halten, dann ist es einfach schwierig. Dann wäre meine Empfehlung, nehmen wir irgendwo Zeit, um ein Training zu machen in Medientechnik, um dann eben das Townhall-Meeting so zu machen, dass es eben keinen Weiterklicker geben muss, wo man irgendwo hindeutet, der die Folien weiterklickt. Weil die Subbotschaft dieses Rituals macht die Nachrichten kaputt, die gesendet werden. Also Rituale können wir uns merken, die prägen was. Aber auch Geschichten. Überlegen Sie mal in Ihrem Unternehmen, was sind so Legendengeschichten, die gerne erzählt werden. Von Menschen, das ist total spannend, die manchmal schon Jahre weg sind, in Rente sind, vielleicht sogar schon tot sind, aber sie sind immer noch irgendwie da. Der alte Vorstand, der immer geschaut hat, ob alle Bleistifte angespitzt sind und dass man nicht zu viele Bleistifte bestellt. Auch wenn man schon lange nicht mehr mit dem Bleistift vielleicht geschrieben hat und das 15 Jahre her ist, manchmal gibt es diesen Geist noch auf den Gängen des Unternehmens. Wenn wir uns das bewusst machen, dann gibt es immer Geschichten, die Energie im Unternehmen erhöhen und es gibt welche, die Geschichten, die erzählen wir uns, wenn wir irgendwas abbiegen wollen. Das merke ich oftmals beim Briefing, Auftragsklärung von einem Projekt, dass mir Menschen sagen, Agilität, das müssen wir irgendwie anders nennen. Das wissen Sie, vor 3 Jahren hatten wir so ein Projekt, das hieß irgendwie agile Organisation. Boah, das ist so gegen die Wand gefahren. Wir müssen irgendwie ein anderes Wort nehmen. Vielleicht Flexibilität oder irgendwie so. Also es gibt Geschichten im Unternehmen, die man sich erzählt. Weißt du noch damals? Und dann gibt es die Geschichte, die Energie erhöht. Der Betriebsausflug, wo 30% schwanger zurückgekommen sind und wir danach totale Personalprobleme hatten, wo alle sagen, ja, das war echt legendär. Leider wurde danach der Betriebsausflug ein bisschen abgeschwächt. Oder die Themen, wo wir merken, Geschichten, wo es einfach die Energie aus dem Raum geht. Wo man sich eben erzählt, das Projekt, das klingt schon wieder so wie damals, weißt du noch, wo wir dann hin und her, so viel Geld haben wir da versenkt und nichts kam raus, klingt ganz so. Und wenn wir uns das bewusst sind, was sind denn Ihre Geschichten in Ihrem Unternehmen, die Sie sich erzählen, um Energie zu erhöhen oder Energie zu senken, dann können wir auch darauf reagieren, indem wir sie ganz bewusst auch adressieren, aber auch hinhören, was sagen denn diese Geschichten eigentlich über uns und unsere Menschen aus. Wir haben es am Ende des Tages natürlich auch mit Macht zu tun und manchmal auch Symbole der Macht. Die Finanzindustrie ändert sich da gerade massiv. Aber Symbole machen natürlich total viel aus. Ich bin noch sozialisiert in so einer Welt, wo es Arbeitsbeschreibungen gab, die nach Hierarchie die Bürogröße definiert haben. Also Teamleiter, 1 Fenster, Abteilungsleiter, 2 Fenster, Abteilungsdirektor, 3 Fenster, Eckbüro. Also wo es sozusagen total klar war und sichtbar war, was sagt dieses Symbol aus. Aber es gibt auch heute noch ganz, ganz viele Symbole. Wer hat einen Dienstwagen, wer hat keinen? Wer hat bestimmte, leider manchmal noch iPads, das ist immer noch auch so ein Machtsymbol manchmal. Also wenn wir da hingucken, was lösen denn eigentlich diese Symbole in dem Sinne aus? Ich erinnere mich an eine legendäre Managementveranstaltung, in der es um ein Cost-Cutting-Programm gegangen ist. Und das Cost-Cutting-Programm war sehr massiv, viele Arbeitsplätze davon betroffen, aber die haben auch nicht gereicht, sondern auch viele Einschnitte in den Sachkosten, die notwendig waren. Und der Geschäftsführer, das ist eine GmbH, der Geschäftsführer der GmbH, Messehalle, stellen Sie sich vor, Messehalle Frankfurt, insgesamt 3000 Menschen, All-Hands-Meeting, die da sind. Und vor dem Eingang stand die S-Klasse mit dem Fahrer und alle mussten an dieser S-Klasse vorbeigehen, um sich dann anzuhören, dass wir echt harte Zeiten vor uns haben. Und verstehen Sie mein Beispiel nicht falsch, jeder darf S-Klasse fahren. Und es geht gar nicht um die S-Klasse, es geht nur um das Symbol in diesem Moment. Die hätte man einfach in die Tiefgarage stellen können und das Symbol wäre einfach nicht so miteinander verbunden worden mit dieser Veranstaltung, wie es in diesem Zusammenhang ist. Also wir müssen sensibel sein, Symbole können auch was auslösen. Und die Frage ist, lösen Sie das aus, was wir haben wollen, oder lösen Sie etwas anderes aus? Macht ist oftmals nicht da, wo Sie glauben. Ganz, ganz entscheidender Punkt, den komme ich gleich nochmal, wenn wir in hierarchischen Unternehmen denken, die Macht wäre im Vorstand, dann kann das so sein, muss aber nicht sein. Es gibt manchmal Machtstrukturen, die spannend sind, einfach zu verstehen. Es können Betriebsräte sein, Personalräte sein, es können aber auch Betriebssportgemeinschaften sein, wo einfach Seilschaften vorhanden sind, die quer durchs Unternehmen gehen, wo es sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen, wo liegt eigentlich bei uns die Macht. Weil Sie kennen bestimmt auch manchmal Meetings, wo Menschen gleicher Hierarchiestufe, wenn man ins Organigramm gucken würde, im Raum sind. Und trotzdem gibt es Menschen, wenn die im richtigen Moment den Kopf nicken oder schütteln, dann hat das einen anderen Impact wie bei allen anderen. Also die noch ein Stück weit mehr wirkliche Macht in dem Sinne haben. Von dem her finden Sie mal raus, wo liegt eigentlich bei uns die Macht und wie können Sie die nutzen für gute Ideen. Mein lustigstes und Lieblingsbeispiel zu Machtstrukturen war in einem Projekt, wo wir uns überlegt haben, die neue Strategie, wie können wir die wirkungsvoll in das Unternehmen tragen, ein Unternehmen mit 3000 Menschen, wo es darum gegangen ist, was können wir tun, damit möglichst viele Menschen von dem, was das Top-Management-Team jetzt vorhat, wirklich erfahren. Und wir haben dann so ein bisschen überlegt, haben dann genau anhand dieser Folie reflektiert zum Thema Machtstrukturen und ich bat dann die Vorstandsmitglieder mal, 5 an der Zahl, 5 Vorstandsmitglieder, 5 Ressorts, einfach mal die Menschen zu malen, wo sie der Meinung waren, dass die starke Machtverhältnisse im Unternehmen haben. Und das ist schon mal sehr interessant zu sehen, ich kenne die Namen ja nicht im Normalfall, zu sehen, welche Namen fallen denen überhaupt ein und welche Namen denken die gar nicht. Wenn man so ins Organigramm guckt, denkt man, komisch, 3 Führungskräfte, die eigentlich in deinem Ressort sind, die schreibst du da gar nicht hin, interessant. Und dann haben wir uns mal überlegt, wie könnten da die Strukturen und Verbindungen zueinander sein. Und auf einmal kam dann ein sehr, sehr wildes Gebilde raus, wie so ein fast ein abstraktes Kunstwerk. Und da war die Überlegung, ja, wie sind die Leute denn alle miteinander verbunden? Und das Verrückte war, irgendwann fiel es dem CEO wie Schuppen von den Augen und sagt, hey, die sind alle Mitglied unserer Big Band. Oh, die Big Band. Ich habe eine Big Band. Wow, wie cool. Und dann war es total klar, um die Strategie zu kommunizieren, machen wir nicht erst eine Mitarbeiterveranstaltung, sondern der VV geht zur Big Band Probe und pitcht die neue Strategie. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, das war einer meiner wirkungsvollsten, schnellsten Strategieumsetzungen, die ich erlebt habe, wie schnell das überall war, nach dieser Big Band Probe, wo der CEO die neue Strategie hier präsentiert hat und um die Meinung der Big Band Mitglieder gefragt hat, ehrlich gefragt hat. Weil klar war, wenn die das blöd finden, dann findet es viele, viele Teile im Unternehmen, da sind wir bei den Subkulturen, eben auch blöd. Also machen Sie sich bewusst, was sind denn Ihre Machtstrukturen, aber auch Geschichten. Das ist für mich so ein zentraler Punkt, der auch viel, viel Freude macht, das einfach mal aufs eigene Unternehmen zu übertragen. Ich habe schon so viele legendäre Geschichten gehört, die ich jetzt aufgrund der Zeit alle nicht teilen kann. Aber machen Sie sich mal die Arbeit, das in Ihrem Unternehmen mal rauszufinden, was das für Geschichten sind, die Sie sich gerne erzählen, was Sie für Rituale haben, was Sie für Symbole haben, was Ihre Machtstrukturen sind und wie Sie sie nutzen können für Ihr Vorhaben. Ich möchte gerne mal drauf gucken, das macht ja immer Sinn, wenn wir sagen, wir möchten etwas verändern, wir möchten unsere Unternehmenskultur weiterentwickeln, wo wir uns merken, es gibt nicht die Unternehmenskultur, sondern wir haben verschiedene Subkulturen und wir können sie beeinflussen durch Rahmenbedingungen. Das sind für mich ganz, ganz zwei zentrale Punkte, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen mal drauf gucken, warum scheitern eigentlich so viele Initiativen, wo viel passiert, viele Stadthallen angemietet werden und Dinge gemacht werden, aber irgendwie bleibt alles wie vorher. Und ich habe Ihnen mal hier meine Top 3 Gründe mitgebracht. Die erste ist, mangelndes Commitment im Top-Management. Man glaubt, man müsse jetzt irgendwie einen Purpose haben, weil es im Handelsblatt gestanden ist. Also suchen wir uns irgendjemanden, der uns irgendeinen gibt und dann gibt es eine tolle Agentur, die das irgendwie super schön macht und jetzt haben wir einen. Also die Frage ist, wollen wir das wirklich? Und will es das Top-Management, wie Sie vorhin gesagt haben, will es der Unternehmer wirklich? Man muss es nicht haben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die es nicht haben, die auch schon sehr viele Jahre am Markt unterwegs sind. Also die Frage ist ja immer, das ist gar keine Wertung dessen, was passiert, aber es gibt natürlich auch Management-Trends und man muss immer sich die Frage stellen, passt das zu uns, passt das zu mir und wollen wir das wirklich? Und auch wenn es schön ist, wenn Sie natürlich im Team Ihre Subkultur verändern durch agile Arbeitsweisen etc., dann passiert viel in den einzelnen Teams, aber das gesamte Unternehmen werden Sie dadurch nie verändern, weil das braucht Strukturen, Abläufe, Prozesse, die verändert werden, Steuerungssysteme. Somit braucht das Top-Management die Lust haben auf das, um was es geht. Und die müssen nicht nur Lust haben, sondern die müssen auch das, was sie haben wollen, denken können. Und oftmals ist es so, dass das Zielbild total unklar ist. Man macht halt irgendwas, dass man was gemacht hat, dass man jetzt einen Purpose beispielsweise hat. Aber die Frage ist, wie wird es denn sein, wenn wir da angekommen sind? Also wir brauchen das Top-Management. Viel Entertainment, wenig Veränderung. Das passiert immer nur, wenn wir nur auf der Personenseite arbeiten. Es wird getrainiert, es wird gecoacht, es wird, keine Ahnung, was alles gemacht. Große, großartige Veranstaltungen. Aber die Prozesse und Rahmenbedingungen bleiben gleich. Dann verpufft es leider. Dann ist es schön und lustig. Dann haben wir alle zusammen getrommelt. Im Gleichtakt haben wir sogar geschafft. Und jetzt so gehen wir da raus. Aber in 2-3 Wochen ist es doch wieder so wie vorher, wenn ich dann mit dem Kollegen, mit dem ich schon immer ein Problem hatte, auf einmal wieder im Call bin. Also wir müssen gucken, dass wir auch an die Strukturen und Abläufe denken. Und der Top-3-Punkt ist, dass wir so tun, als wenn alle Menschen gleich wären. Das ist das, was mein Herzensanliegen ist. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungshaltungen. Somit können wir nicht so einen One-Size-Fits-All-Ansatz machen, sondern dürfen uns eben angucken, was sind die Bedürfnisse des Individuums und wie können wir die im Unternehmen wecken. Das möchte ich jetzt zusammenfassen und Sie ahnen schon, was sozusagen meine 5 Takeaways sind, die ich Ihnen noch mitgeben möchte. Wenn Ihr Top-Management keine Lust hat auf das, um was es geht, dann machen Sie es nicht. Seien Sie die Beraterin und Berater, wenn Sie das C-Level selber sind, dann seien Sie die Person, die vorausgeht. Sie müssen vorausgehen, weil Sie dann eben Strukturen auch wirklich verändern können und die Menschen Ihnen folgen. Es ist einfach immer der Seismograph, meinen die das eigentlich ernst? Das Schlimme ist, wenn man spürt, das ist jetzt irgendwie ein Trend, aber es wird nicht ernst gemeint, entsteht eins, das ist Zynismus. Und das führt dazu, dass das macht langfristig Menschen krank, das ist die ganz schlimmste Seite daran, aber vor allen Dingen führt es zur Fluktuation, dass die Leute einfach sagen, die reden hier davon, es ist aber nicht so, also wechsle ich das Spielfeld. Zum anderen braucht es natürlich Klarheit. Die Frage ist, wo wollen wir eigentlich hin? Und mit Klarheit meine ich nicht die Geschäftsstrategie. Wenn Sie eine haben, ich arbeite viel mit Sparkassen und Banken, da ist es aufsichtsrechtlich vorgeschrieben, eine Geschäftsstrategie zu haben. Nur so eine Geschäftsstrategie, da bekommt man jetzt keine Gänsehaut, wenn man die liest und denkt sich, das ist nicht so, wie man Halleluja hört, wo man sich denkt, oh, Wahnsinn, da entstehen so schöne Emotionen in mir. Das ist einfach ein trockenes Ding. Wir brauchen aber ein Bild von der Zukunft, nämlich die Frage, wenn wir mal vorspulen, wir haben es 2000 und was nehmen wir, 30 von mir aus. Wie wird es denn da sein? Was sagen Kundinnen und Kunden von uns, wenn sie Kontakt zu uns haben? Was sagen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben hier arbeiten? Wir müssen eine Vorstellung davon haben, wo wir hinwollen und etwas, was vor allen Dingen aus dem Herzen und nicht nur aus dem Kopf letzten Endes kommt. Damit meine ich eben keine Worthülsen, sondern wirklich ein Verständnis, wenn wir sagen, wertschätzender Umgang. Ja, was ist denn das? Und was ist es auch nicht? Weil Werte haben ja immer Gegenwerte. Wir könnten nur, wenn es kein Licht gäbe, gäbe es kein Dunkel und umgekehrt. Und wenn es eben Vertrauen geben soll, dann muss es auch Misstrauen geben, weil es nur miteinander in der Abgrenzung funktioniert sozusagen. Wir können nicht nur das eine haben. Und das müssen wir überlegen, was heißt das eigentlich für uns? Sie brauchen Menschen, die das Ganze mit ihnen treiben. Natürlich muss das C-Level vorausgehen und Sie als Inhaberinnen und Inhaber oder als Vorstände, Vorstand oder Geschäftsführer, aber natürlich brauchen Sie Menschen, die Lust haben mit Ihnen, weil da sind wir wieder bei der Subkultur, das zu gestalten. Ich stelle immer gerne am Anfang die Frage, neben den Geschichten, ahnen Sie schon warum, die Frage, wie viel Prozent Ihrer Führungskräfte sind die richtige Frau und der richtige Mann am richtigen Ort? Und das sagt so viel aus über das, was notwendig ist. Auch hier zu sehen, wenn Sie es mit Menschen zu tun haben, die keine Lust haben auf Menschen, die keine Lust haben und keine Freude daran, Menschen zu entwickeln, die zu begleiten, dann sind es keine Führungskräfte. Dann sind es vielleicht Manager, maximal, wenn überhaupt das, die irgendwelche Reports vorlesen, die die Leute selber lesen könnten, um zu wissen, wo sie vielleicht stehen. Sie brauchen aber Menschen, die die Menschen zum Wachsen anregen, die sie inspirieren, die sagen, ja, lasst uns gemeinsam. Wir alle kennen doch Führungskräfte, die uns so inspiriert haben, dass wir heute noch an sie denken, obwohl es schon sehr, sehr lange her ist. Und es gibt auch die anderen, die uns so inspiriert haben, in unserer eigenen Entwicklung bloß nicht so zu werden wie diese Person und somit auch ein Negativbeispiel für uns waren. Und genau von diesen Menschen sprechen, die brauchen sie, wenn sie wirkliche Veränderungen machen müssen. Das heißt, gerade in der jetzigen Situation, wo sich Märkte schnell verändern, kann man nicht sagen, ja, ja, die hat ja nur noch 5 Jahre, das halten wir noch durch. Nein, das halten sie nicht durch, weil es versaut letzten Endes die gesamte Teamstruktur, die vorhanden ist. Es ist wie ein Krebsgeschwür, was im Unternehmen vorhanden ist, was sich immer mehr ausufert und dann Leute gehen. Das Eindrucksvollste meiner Karriere war eine Situation in einem Unternehmen, in dem ich selber gearbeitet habe, damals, wo es eine Neustrukturierung gab und man gesagt hat, wähle deine Führungskraft künftig aus. Es gibt keine Zuordnung mehr. Du schreibst einfach eine E-Mail an hr@zdb.com, das war das Beratungsunternehmen ZDB damals, und sag, welche Führungskraft du haben willst. Und Sie können sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Menschen, die am Montag noch 300 Menschen hatten, hatten am Mittwoch nur noch 50. Weil die Leute mit den Füßen abgestimmt haben und andere konnten sich gar nicht mehr retten vor Leuten. Und von denen spreche ich, die letzten Endes mit ihnen gemeinsam Dinge verändern. Die anderen müssen sie verändern. Den Rahmen, über den Rahmen haben wir gesprochen. Bitte machen Sie nicht nur Trainings, Mindset-Schulungen, Coachings, Agile-Coach-Ausbildungen, was auch immer es alles tolle Sachen gibt. Und das sind super Angebote, die es am Markt gibt. Sorgen Sie dafür, dass die in einem Rahmen stattfinden, der dazu passt, dass Sie eben hier die Möglichkeit haben, das Ganze auch organisatorisch zu gestalten. Und mein letzter und wichtigster Punkt ist, tun Sie nicht so, dass alle anders sind, sondern nutzen Sie die Menschen, die Corporate Influencer, neudeutsch heißen, nämlich die, früher hat man gesagt Leuchttürme, das sind die Leute, die den Flurfunk sozusagen betreiben für ihre Bewegung, die sie haben wollen, wenn sie von dem C-Level gewollt ist, wenn das C-Level vorausgeht, sie den Rahmen strukturieren und dann gemeinsam natürlich am Ende des Tages die Erfolge gemeinsam feiern mit der Freude, die dadurch entsteht. Und ich würde mir sehr wünschen, aus dem heutigen Tag, da geht es um das. Sie bekommen so viele wunderbare Impulse. Überlegen Sie sich, was heißt das für uns, was heißt das für mich, für mein Unternehmen? Und fangen Sie an, nach dem Feiertag, falls Sie ein verlängertes Wochenende haben, gebe ich Ihnen die Zeit bis Montag, aber dann zu überlegen, was können wir daraus machen, um aus diesem Resonanztag dann die Wirkung in Ihre Unternehmen auch strahlen zu lassen. Und dabei wünsche ich Ihnen die größten Erfolge und die größte Freude.
Jürgen Weimann.
Ja.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mal einen Vortrag von mir zu verfolgen. Falls du auch einen Vortrag von mir mal live erleben willst, wenn es in 2025 Termine gibt, dann veröffentliche die bei LinkedIn und in meinem Newsletter. Falls du den noch nicht hast, abonniere ihn unten in den Shownotes. Und ansonsten, wenn du für deine Veranstaltung, deine Strategieklausur, deine Führungskräfte, deinen Jahresauftakt, was auch immer ihr für ein Event gerade plant, wo es Sinn machen könnte, einen externen Impuls zu bekommen, freue ich mich immer über deine Ideen und Gedanken, die mit mir zu teilen. Und wenn ich dann dort einen Impuls setzen darf. Jetzt erstmal eine schöne Woche und bis in 2 Wochen.